Herzlich willkommen zur neuen Podcast um Videofolge hier bei Copter Pro und heute mit einem ganz besonderen Gast. Denn heute ist der Maximilian Henrichs zu Gast in meinem Podcast und zwar ist er der Gründer der Namibian Wildlife Foundation. Es geht um das Thema Wilderer in Afrika, es geht um das Thema Tierschutz in Afrika und das möchten wir heute einmal durchgehen und warum Drohnen da eine wichtige Rolle spielen, das besprechen wir auch. Herzlich willkommen, Maxi.
Hi, servus. Danke, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Thema Drohnenwilderei in Namibia ist aktuell, passt zu euch ja sehr gut. Ihr als Firma Copter Pro unterstützt uns ja auch tatkräftig mit Equipment und Ausstattung, wo wir auch sehr dankbar für sind. Und mit eurer Hilfe konnten wir jetzt ja auch um die Weihnachtszeit das erste größere Drohnensystem einführen und nach knapp einer Woche auch schon die ersten Ergebnisse erzielen.
Geil. Das ist auch das, worüber wir heute sprechen wollen. Also erstmal schön, dass du hier bist. Du hast ja nicht weit, gell? Frankfurt?
Ja, Frankfurt. Fahren wir eine Stunde 20 ungefähr von hier. Ja,
also das ist schon mal geil. Wir haben uns jetzt kennengelernt durch einen Bekannten von uns, durch einen Andreas, ne?
Genau, ja.
Genau. Was meine Community immer gern so interessiert ist, wie bist du zu dem Ganzen gekommen? Also vielleicht, bevor wir anfangen mit allem, lass uns einfach mal reinsteigen. Wer bist du? Was machst du? Kommst du generell dazu, überhaupt nach Namibia zu gehen, weil das ist ja jetzt auch nicht so alltäglich, da einfach mal so aus dem Nichts so eine Wildlife Foundation aus dem Boden zu stampfen.
Ja, mein Name ist Maximilian Henrichs, ich bin 36 Jahre alt, komme gebürtig aus Bad Homburg, also Nähe Frankfurt, kurz davor. Und wie ist mein Werdegang und wie kam ich nach Namibia? Das Ganze ist vor einigen Jahren begonnen, als die Schwester meines besten Freundes nach Namibia ausgewandert ist und dort einen deutschstämmigen namibianischen Farmer geheiratet hat, der seit 3 bis 4 Generationen dort im Land ist. Namibia war ja mal eine deutsche Kolonie oder besser gesagt ein deutsches Schutzgebiet. Und von da aus gibt es ja eine große Population noch von ehemaligen Deutsch-Südwestern, wie man sagt, die heute da noch leben. Die Schwester von meinem besten Freund hat damals ein Praktikum dort in Namibia gemacht, hat dann ihren heutigen Ehemann kennengelernt und ist so ins Land gekommen. Und da mein bester Freund und ich sehr viel reisen oder viel auch früher schon zusammengereist sind, hat der irgendwann gesagt, komm, wir besuchen mal meine Schwester in Namibia. Und so war der Punkt, wie wir da gelandet sind. Mhm. Vorher hatte ich mit Namibia gar keine Berührungspunkte und generell war ich auch noch nie in Afrika oder hat nichts mit Safari und all den Sachen zu tun. Dann waren das neue Eindrücke. Und wenn man dann mal Namibia von der nicht touristischen Seite kennenlernt, sondern aus einer einheimischen Sicht von einem Farmer und den Einheimischen dort, dann merkt man ganz schnell, so ein Leben auf einer Farm ist sehr hart. Ja? Mhm. Also die Kinder gehen erst mit 7 in die Schule und kommen dann gleich aufs Internat und sehen ihre Eltern nur am Wochenende. Man lebt draußen im Outback. Man kann nicht eben mal schnell in den nächsten Rewe zum Einkaufen gehen, sondern alles muss geplant werden. Jede Fahrt in die große Stadt ist mit riesen Einkäufen verbunden. Benzin, Lebensmittel, dann alles das, was nicht auf einer Farm produziert werden kann, muss aus der Stadt logistisch dahin kommen. Mhm. Und natürlich lebt man da im Einklang mit der Natur im Outback und hat große Wildbestände auf seinem Grundstück, auf den Farmen. Teilweise sind Farmen so groß wie bei uns Städte mit 50.000, 60.000 Einwohnern. Ja, zum Beispiel Bad Homburg hat knapp 30 Hektar Grundfläche und 65.000 Einwohner. Das ist so die Größe von einer etwas größeren Farm in Namibia. Ja.
Krass, gell?
Man steht da auf der Terrasse und soweit das Auge reicht, wie bei König der Löwen, bis dahin, wo die Sonne scheint, wird eines Tages mal dir gehören, ja. Und wenn man von der nicht-touristischen Seite dort auf solchen Farmen ist, dann kriegt man halt auch noch mit was für Problemen die Leute da täglich zu kämpfen haben. Wo kommt das Geld her? Mit was verdient man Geld? Viele haben Rinderfarmen oder Schaffarmen. Sagen wir mal, in den nördlichen Farmen oben ist eher mehr die Rinderzucht. In den südlicheren Farmen nach unten hat man eher mehr die Schafzucht, weil Namibia ist ein Wüstenland oder ein sehr trockenes Land und im Süden unten hat man einfach Riesenflächen, wo aber nicht viel drauf wächst. Da ist eine Schafbewirtschaftung sinnvoller. Im Norden oben hat man mehr Feuchtigkeit.
Woran liegt das?
Weil nach unten Richtung Süden geht es ja dann in die Namib-Wüste schon rein. Ist einfach immer mehr Wüstenbildung, mehr Sand. Ja, als damals, sag ich mal, die Deutschen in Lüderitz mit einem der südlichsten Punkten in Namibia angekommen sind, standen die erstmal in einer Sand-, Fels- und Wüstenlandschaft und sind dann mit Ochsenkarren über Monate bis hoch Richtung Norden gefahren und haben angefangen, sich da anzusiedeln. Und natürlich leben die Menschen halt in der Natur und auch von der Natur. Also Rinderzucht, man züchtet in Namibia, zum Beispiel namibianisches Weiderind, das ist ja auch in Deutschland, Europa sehr bekannt als Delikatesse, das bei uns sehr teuer ist. Aber wenn man überlegt, der Farmer, der in einer trockenen Region aus Regenwasser, sag ich mal, das Wasser zehrt für seine Rinder. Da hat er 1 bis 2 Monate Zeit, Wasser zu sammeln in Dammanlagen. Und danach ist im Rest des Jahres nichts mehr groß mit Regen. Mhm. Ja, gerade je weiter südlicher man kommt, desto weniger Regen hat man.
Vielleicht schon kurze Zwischenfrage dazu, weil das ist ja umgedreht. Ne? In Namibia ist ja der Winter genau dann, wenn wir den Sommer haben, und der Sommer dann, wenn wir den Winter haben.
Juni, ne? Juli ist bei denen Winter und Dezember ist Hochsommer.
Und wann ist so die Regenzeit?
Regenzeit beginnt immer so langsam im Dezember, Januar, Februar. Und je nach Region, je nördlicher, desto etwas später, je südlicher, desto früher.
Ja. Okay, krass. Also auch mal so ein bisschen Learning einfach nebenbei.
Ja, genau. Ja, krass. Auf jeden Fall, wenn du dann halt mal ein Jahr hast, wo es nicht viel geregnet hat, dann fängst du an, dann ist deine Existenz bedroht. Ja? Wenn kein Regen fällt, hast du kein Wasser im Damm. Für den Haushalt haben viele Bohrlöcher. Ja, ich sag mal, je nach Region hat man aber da auch Grundwasserspiegel auf unter 250 Meter sitzen.
Das sind die Leute mit den Dingern,
genau,
ne?
Die gehen mit einer Wünschelrute dort lang. Es gibt Wasserfinder, Routengänger.
Und das klappt auch, gell?
Das funktioniert einwandfrei.
Das ist krass, gell?
Weil so ein Bohrloch ist teuer. Und gerade mal auf 250 Meter zu bohren, kostet richtig Geld. Aber per Wünschelroutengänger, das funktioniert astrein. Es gibt Leute, die darauf spezialisiert sind, die ruft man an. Die gehen dann die Orte ab und suchen die Wasseradern. Und
das habe ich nämlich letztes Mal schon gehört, wie ich mal in der Höhe war, dass einer sagte, der macht das so. Und ich gesagt, das funktioniert doch nicht. Und er sagt, doch.
Das funktioniert auf einen Meter. Einwandfrei. Ja? Das funktioniert auf einen Meter genau.
Ja, krass, gell?
Ja, und ich sag mal, im Norden oben bei der Etosha-Pfanne, alles, was man nennt, ist das Otavi-Dreieck, das ist zwischen Zunab, Otavi und Grootfontein. Die haben zum Beispiel Glück, da sitzt der Wasserspiegel auf zwischen 13 bis 15 Meter nur, weil die auf einem riesen uralten Grundwasserreservoir sitzen, auf einem unterirdischen Grundwassersee. Das heißt, da kannst du egal wo bohren, wenn du in der Region bist und findest nach 10, 11 Metern Wasser, da setzt du so ein 30 Meter Bohrloch und kannst mit Quellwasser dein Haus zum Duschen, Waschen, was du so brauchst, versorgen. Und das sind auch die Regionen, je nördlicher du oben kommst, Richtung Caprivi-Streifen und Okavango-Delta, wo mehr Landwirtschaft betrieben wird, also auch Ackerbau. Ansonsten ist alles, was halt Obst, Gemüse, Ackerbau und Co. ist, aus Südafrika importiert, weshalb, sag mal, die Ernährung sehr fleischlastig in Namibia ist. Mhm. Und wenn du auf so einer Lodge sitzt, meistens ist ja das Essen auf einer Lodge abends mit dabei und es gibt, was es gibt. Und wenn du Nachschlag willst, kriegst du eher noch 2 Steaks, anstatt nochmal eine Gemüsebeilage, weil halt Gemüse da Mangelware ist. Mhm. Ja. Und ein großes Thema ist natürlich auch die Wildbewirtschaftung auf so einer Farm, weil der Farmer, der Rinder farmt oder Schafe farmt, isst diese nicht selbst, weil er sie halt gut veräußern kann. Aber das heimische Wild ist die Nahrungsgrundlage auf so einer Farm.
Das heißt, das ist im Prinzip, halten die einen Oryx, wie wir zum Beispiel Hühner.
Genau. Sag ich jetzt einfach mal. Aber die werden nicht gezüchtet oder gehalten, sondern das freiziehende Wild. Es gibt Farmen, die Wildcamps haben, wo, sag ich mal, Tierarten drin sind, die jetzt nicht heimisch sind, wie zum Beispiel die Sable-Antilope, die ursprünglich ja eher aus Südafrika, Angola, diese Ecke kommt. Wenn du sowas auf einer Farm siehst, weißt du, das ist kein freiziehendes Wild in Namibia, sondern das steht in einem eingezäunten Compound drin. Wobei es auch von den Sables nicht mehr so viele gibt, weil damals in dem Angola-Konflikt sehr, sehr viele Sable-Antilopen von den Soldaten gewildert oder zur Nahrungsgrundlage auf dem Feld genutzt werden, weshalb die heute sehr selten sind.
Okay.
Ja, aber heimisch zum Beispiel ganz klassisch für Namibia ist ja der Oryx, das ist ja auch das Wappentier. Im Afrikaans nennt man auch Remsbok. Ja. Das ist auch ein Grundnahrungsmittel. Also die Leute ernähren sich viel von Oryx, Zebra, Elandantilopen oder auch bekannt als Kuhantilope, einer der größten Antilopen in Afrika. Bis zu 1 Tonne können die wiegen. Sehr gutes Fleisch.
Ja.
Ja. Und die Rinder werden halt veräußert. Aber wenn du überlegst, du kriegst in Namibia für ein Rind das Kilo, also Lebendgewicht, zwischen 1,80 Euro bis 2,80 Euro das Kilo.
Was ja in Namibia viel ist.
Was in Namibia sehr viel ist. Und in Deutschland zahlst du dann für das geschlachtete namibianische Weiderind 30, 40, 50, 60 Euro das Kilo. Je nachdem, welcher Cut und wer ihn zubereitet oder wer ihn veräußert. Ja. Im Vergleich für ein Kilo Zebrafleisch kriegt der Farmer 60, 70, 80 Cent. Ja. Also es sind die heimischen Wildarten natürlich die.
Deswegen essen sie wahrscheinlich auch lieber selbst, bevor sie dann veräußern. Okay, das verstehe ich.
Genau. Ja. Und natürlich hat jede Farm auch einen gewissen Stamm an Farmarbeitern. Je nach Größe hast du so zwischen 10 bis 30, 40 Farmarbeiter auf deinem Grundstück wohnen, in einem geschlossenen Komplex. Also der Farmer stellt den Farmarbeitern Häuser Wasser, Strom, alles, was das Herz begehrt. Mhm. Und neben der Bezahlung in Geld gibt es halt auch noch pro Woche eine gewisse Anzahl an Kilo Fleisch.
Das ist auch Pflicht.
Ob das jetzt verpflichtend
ist. Ich meine, das ist mittlerweile Gesetz
könnte sein, dass es verpflichtend ist, aber es ist übliche Praxis. Mhm. Ja. So, und an jedem Farmarbeiter hängen im Schnitt 1 bis 2 Ehefrauen dran. Mhm. Also die haben mehrere Ehefrauen zwischen 5 und 15 Kinder, die auch alle auf der Farm mitleben und die der eine Farmarbeiter mitversorgt. Mhm. Ja. Und man hat es auch ganz oft so, dass die Farmarbeiter auch über längere Generationen, die auf einer Farm bleiben, auch dort geboren werden, dass ihr zu Hause und die dann happy damit sind, weil sie haben alles, was sie brauchen. Mhm, klar. Und da die auch aus dem Outback nicht rauskommen und in die Stadt mal schnell zum Einkaufen, ist es auch üblich, dass der Farmer halt auch die Nahversorgung auf der Farm macht. Sprich, gibt es kleine Farmstores, das kann man sich jetzt nicht wie einen Supermarkt vorstellen, sondern eher wie eine Kammer. Ja? Mhm. Da sind Alltagsgegenstände, Gebrauchsgüter drin, Zahnbürsten, Seife, Waschmittel, Zucker, Mehl. Und das können die Farmarbeiter dort zum Preis, den der Farmer zahlt, also 1:1 kaufen, damit sie eben nicht in die Stadt 5 Stunden, je nachdem, wo du sitzt. Manchmal bist du, wenn du in der Nähe von Windhoek bist mit einer Farm, hast du halbe Stunde, Stunde Fahrt. Mhm. Ich sag mal, wenn du jetzt aber in der Etosha-Pfanne auf einer Farm sitzt, bei Otavi rum, Otavi ist nicht groß, ist eine kleine Stadt, die haben 1-2 Supermärkte, aber sonst gibt's da nichts, dann müssen die wiederum nach Otjiwarongo zum Beispiel, das sind auch wieder 1-2 Stunden Fahrt.
Das ist die Ecke, wo viel Landwirtschaft ist in Otjiwarongo?
Das ist die Ecke, wo viel Wasser ist. Der meiste Landwirtschaft ist tatsächlich oben Okavango-Delta, Kabribischstreifen. Mhm. Ja, mhm. Das ist auch Malaria-Gebiet. Also in Namibia hast du eigentlich keine Probleme mit Malaria, außer oben in den Wassergebieten. Mhm. Aber die sind eher nicht so touristisch.
Ja, klar, das habe ich auch. Da leben auch die Wasserbüffel, ne?
Genau, Wasserbüffel, Hippos und so sind alle oben in der Ecke, die kann man da gut sehen.
Mhm. Okay, ja, krasse Story. Und wie bist du jetzt da hingekommen? Also du hast ja die Story erzählt, ja, dein Kollege, vielleicht nennen wir einen Namen noch?
Ist der Hagen,
ja. Ist das der auf der Messe da war?
Genau, war auf der Messe da. Hagen und ich haben zusammen die Wildlife Foundation gegründet. Ja. Wir hatten die Idee. Und zu der Idee, wir saßen nach einigen Reisen dort auf die Farm, haben wir halt mitbekommen, auf der Farm dort gibt's Giraffen.
Ja.
Der Farmer an sich mag sie aber nicht so gerne, also generell die Farmer, weil Giraffen fressen dir ja die ganzen hochwachsenden Bäume ab.
Ja.
Also eine Giraffe, die frisst am Tag circa 30 Kilo, hauptsächlich Akazien. Akazien sind Bäume mit langbildendem Wurzelwerk. Also die können auch in trockenen Regionen wachsen, weil die einen Wurzelstamm, einen Tiefwurzler bis zu circa 90 Meter können die ihre Wurzel bilden.
Kommen die natürlich ans Grundwasser dran.
Ans Grundwasser dran und können auch bis zu über 100 Jahre alt werden. Mhm. Ja. Und diese Akazien, die zieht so eine Giraffe. Die Giraffe wird, es gibt ja 4 Arten von Giraffen in Namibia. Oder besser gesagt, in Afrika gibt es 4 Arten von Giraffen.
Erklär mal, also wie gesagt, da ist alles neu, deswegen hörst du gespannt zu. Ja?
Man spricht heutzutage von 4 Giraffenarten, die es gibt, ja, mit 7 Unterarten. Und in Namibia kommt am meisten die südliche Giraffe vor, sagt man ja. Mhm. Ich lasse mich kurz mal überlegen. Ich habe die wichtigsten Zahlen mir aufgeschrieben, dass wir das wissen, weil ich kann auch nicht alles im Kopf
haben. Nee, alles klar. Ja. Recherche ist wichtig.
Recherche ist wichtig, genau.
Vor allem, wenn man die Daten nachher preisgeben, nicht, dass nachher einer sagt, ey, das ist aber falsch.
Vor allem bei so vielen Tierarten, mit denen man in Namibia zu tun hat.
Ja, klar.
Bei der Namibian Wildlife Foundation dreht sich ja alles erstmal hauptsächlich um die Giraffe.
Deswegen habt ihr auch im Logo die Giraffe
drin. Wir haben im Logo die Giraffe drin, genau. Ja. So, du hast in Namibia eine Giraffenpopulation in ganz Namibia von circa 12.000 Tieren.
In ganz Namibia?
Nur noch 12.000 Tiere. So, also du hast einen weltweiten, einen Gesamtbestand in Afrika, auf jetzt jedes Land in Afrika von circa 117.000 Tieren, also Giraffen.
Und davon 12.000 dann Namibia?
Davon entfallen ungefähr 12.000 nach Namibia. Du hast, man unterscheidet heute in 4 Hauptarten mit 7 Unterarten. Das sind, ist einmal die südliche Giraffe, die hauptsächlich in Namibia vorkommt. Die nennt man Giraffa im Fachausdruck. Mhm. Ja. Dann gibt es die nördliche Giraffe, das ist die Giraffa Cameleopardis. Und dann gibt es die Netzgiraffe, das ist die Giraffa Reticulata. Und die Maasai-Giraffe ist Giraffa Tippelskiririchi.
Okay, das ist der Name, ne?
Genau, aber die südliche...
Ist Latein auch wahrscheinlich.
Ist Lateinisch, ja, genau. Und die südliche Giraffe, also Giraffa, ist die, die in Namibia vorkommt. Die anderen sind...
Sehen die alle gleich aus?
Nee, mit dunkleren Musterungen, helle Musterungen. Und da kann man sie eigentlich auch gut unterscheiden. Mhm. Aber ich sag mal, im Primären, bevor man da ganz in die Tiefe geht, sagt man 4 Giraffenarten, 7 Unterarten. Mhm. Wir reden jetzt nur mal von den 4 offiziellen Arten und dann ist ja südliche Giraffe, Giraffa, die aus Namibia.
Okay. Und das ist im Endeffekt, wenn du jetzt sagst 12.000, weil man redet ja immer gerade von Afrika und Wild und so weiter, dass teilweise Wild vom Aussterben bedroht ist. Wenn man jetzt mal beispielsweise den Elefant dagegen sieht, sonst müssen wir das auch mal recherchieren, wie viele Elefanten es beispielsweise
gibt. Kann ich dir sagen, habe ich auch alles vorbereitet.
Ja. Weil da denken ja viele, dass der Elefant jetzt vom Aussterben bedroht ist, obwohl es da wahrscheinlich mehr gibt als Giraffen.
Viel mehr. Also wenn wir jetzt auf den gesamten afrikanischen Kontinent wieder gucken, muss man das unterteilen. In den afrikanischen Elefant im Gesamten sind es ca. 415.000 Tiere in ganz Afrika.
415.000.
Genau. Dann haben wir Savannenelefanten ca. 350.000, Waldelefanten ca. 100.000. Aber der Gesamtbestand sind diese 415.000.
Und bei den Giraffen waren es wie viel Gesamtbestand?
Also Gesamtbestand 117.000.
117. Also wenn man das jetzt mal in Relation sieht, 117.000 gegenüber 470.000. Viele denken, für mich ist ja auch die Giraffe irgendwo das Wahrzeichen von Afrika. Für viele wahrscheinlich. Für viele, der Elefant irgendwo natürlich, aber die Giraffe, klar, man sieht erstmal so eine Giraffe, so Oryx als Wappentier, klar. Aber da sieht man mal die Relation.
Ja.
Klar, es gibt ja eine andere Arten wie Nashörner oder sowas, die wahrscheinlich...
Nashörner sieht ganz übel aus, 23.000 Stück in Gesamtafrika.
Genau, in Gesamtafrika. Aber welche, die Spitzmaul oder die...
Die muss ja in schwarze und weiße Nashörner aufteilen. Ja? Schwarze in Gesamtafrika ca. 6.500, weiße ca. 16.000.
Also das ist wirklich sehr, sehr rar. Aber da gibt es ja mittlerweile auch viele Förderprojekte.
Ja.
Ich weiß nicht, seid ihr da auch schon involviert?
Wir sind jetzt gerade und fangen an mit einem Partner vor Ort... mit in dieses Nashornaufzuchtprogramm zu gehen.
Okay.
Kommen wir später dazu, was wir da bis jetzt schon gemacht haben. Aber das ist ein ganz heikles Thema, weil natürlich das Nashorn ein sehr beliebtes Tier bei Wilderern ist wegen dem Horn. Ja, das Horn wird von der Grammatur her teurer als eine Unze Gold gehandelt.
Mhm. Ja. Da können wir vielleicht auch gleich mal noch drüber sprechen, wenn wir zum Nashorn kommen, weil das Elfenbein, da habe ich mich auch ein bisschen schlau gemacht gehabt. Das ist ja wirklich vom Preis her, aber da gibt es ja auch ganz klare Regeln.
Handel ist ja nicht legal.
Genau, das ist das Thema. Okay, du hast dich also mit deinem Kollegen zusammen darauf spezialisiert, dass ihr jetzt auf der Farm...
Angefangen hat die Idee, nachdem wir auf der Farm saßen, Thema Farmer, sagt, oh schön, du hast so viele Giraffen. Sagt er, ja, als Farmer, für einen Farmer ein unliebsames Tier, weil halt die Giraffen sich dort in... Es gibt Regionen, da stehen viele, es gibt Regionen, da sind gar keine, ja. Und die Giraffe sich natürlich einerseits sehr schnell vermehrt. Ja. Eine Giraffe trägt ca. 14 bis 15 Monate. Ja, also das heißt, eins pro Jahr, anderthalb Jahre, ja, ein Jungtier. Aber das geht trotzdem recht schnell, weil eine Giraffe kaum natürliche Feinde hat. Ja. Während Löwen, Leoparden, Hyänen sind natürliche Feinde von Giraffen. Aber auch der Bestand, sage ich mal, von Löwen in der freien Wildbahn findest du hauptsächlich noch in Nationalparks.
Ja.
Oder in der Wüste gibt es ein paar Wüstenlöwen, die da noch freiziehen. Aber es ist überschaubar. Deswegen haben die jetzt nicht so viele Angriffsflächen. Ja. So, jetzt haben wir aber das Problem, Giraffen, territoriale Tiere haben Streifgebiete von einigen Kilometern, 30, 40, 50 Kilometer Streifgebiet, aber sind eigentlich standorttreu. Ja. Vermehren sich jetzt auf der einen Farm bei einem Bekannten von uns, sind mal durch einen Brand beim Nachbarn, durch einen Buschbrand, ein paar Giraffen, der hatte dort Giraffen angesiedelt.
Vielleicht mal kurz dazu, du hast in Namibia ja nicht alle, aber die Rinderfarmen, die sind ja relativ niedrig gezäunt.
Genau.
Und die Wildfarmen sind hochgezäunt.
Am Wildzäun, genau.
Durch die Maul- und Klauenseuche. Nee, doch, Maul- und Klauenseuche ist es, oder?
Du musst halt beachten, zum Beispiel die Rinder, wenn du, es gibt zum Beispiel, wenn du Rinder stehen hast, dürfen keine Gnus da rein, wo Rinder sind, weil die Gnus im Kot was absondern, was sofort die Rinder umbringen kann. Ja, deswegen fängst du an, da zu zäunen. Und da, wo Rinder sind, guckst du, dass keine Gnus sind. Und wenn du Gnus hast, versuchst du, die in den Wildkampf zu stellen.
Ja, okay, verstehe ich. Aber dann kommt dir die Giraffe an solchen Farmen ja über den Zaun drüber.
Genau. Eine Giraffe, ein Zaun hält eine Giraffe nicht auf.
Gar keinen Zaun?
Nee. Da, wo es jetzt gebrannt hat zum Beispiel, beim Nachbarn, der hat einen Wildzaun, also über 3 Meter hoch gehabt. Ja. So, jetzt kommt die Feuerwalze, so eine Giraffe, die wiegt bis zu 2 Tonnen, wird 6 Meter groß, die rennt hier einfach durch den Wildzaun durch. Wenn jetzt keine Gefahr ist, kein Feuer ist, rennt die Giraffe nicht, bleibt in dem Gebiet und wird niemals da durch den Zaun gehen. Aber in so einem Fall, Buschbrand, Giraffe kommt in Panik, ganze Herde durch.
Ja.
Jetzt ist es so, jetzt ist die zum Nachbarn rüber gewechselt. Dann ist das Tier bei dem aus dem Wildkampf weg und steht bei dem nächsten Farmer auf der Farm, der vorher keine Giraffen hatte.
Ja.
Und zum Zeiten von dem Brand sind ungefähr so 25 bis 30 Giraffen darüber und mittlerweile sind es über 80 nach 5, 6 Jahren.
Okay.
Ja, so. Jetzt hast du aber die Problematik, Streifgebiete, keine anderen Herden natürlich da, sondern nur diese Herde, die da rüberkam, vermehrt sich. Die letzten anderthalb, zwei Jahre gibt es ein paar Sachen, dass Giraffen oft einfach tot in der Ecke liegen. Man hat noch nicht ganz rausgefunden, woran das liegt. Ja, also okay. Die sterben einfach, ja. Auch Jungtiere. Also da ist man gerade am Forschen. Das fing so vor anderthalb, zwei Jahren an. Und natürlich hast du das Problem in so einer Herde, die sich immer in sich selbst vermehrt, Inzest.
Inzest, ja, das ist
ganz großes klar. Problem. So, das heißt, irgendwann gibt es irgendwelche Krankheiten oder Genmutationen oder sonst was. Beim Inzest fallen die um, wären nicht alt. Das haben wir dann halt mitbekommen. Und wir haben mitbekommen, dass die meisten Farmer da nicht so Bock drauf haben. Jetzt sind Giraffen aber so majestätisch schöne Tiere. Und dann haben wir gesagt, eigentlich muss man doch mal was machen. Weil
es gibt wahrscheinlich Farmen, die gern hätten.
Genau. Es gibt natürlich viele Farmen, die gerne Giraffen hätten, weil gar keine da sind. Und gerade Farmen, die meisten Farmer bieten ja neben der Rinderzucht als Einkommensquelle zum Beispiel auch Tourismus an. Hm. Gästefarmen. Die meisten Farmen haben alle 6 bis 10 Gästezimmer. Und dann kannst du mit deiner Familie auf so einer Farm Urlaub machen.
Und Safari-Farm.
Machst du einen Safari-Game-Drive oder irgendwelche lustigen Sachen, Mountainbiking und sowas auf den Farmen. Das ist eine zusätzliche Einnahmequelle.
Klar. Gibt ja viele Reitfarms mittlerweile.
Reitfarmen, genau. Ja, Reitsafari ist auch ein ganz großes Thema. Die meisten, viele züchten ja auch Pferde oder halten Pferde dort. Und dann haben wir gesagt, eigentlich muss man noch was tun, weil dieses Tier so unterschätzt ist. Mhm. Man redet in Deutschland immer nur vom Tierschutz, oh, die armen Elefanten, wir müssen was für Elefanten tun. Und die Nashörner, bei Nashörnern ist es so, die sind wirklich sehr minimalisiert. Ja. Elefanten gibt es viele Länder in Afrika, die sind froh, wenn sie keine Elefanten mehr haben, weil die dir auch mal in der Nacht so ein ganzes Dorf platt laufen können. Mhm. Ich glaube, es war der Präsident von Simbabwe, als unsere grünen Politiker hier mal auf die glorreiche Idee kamen und dort irgendwelche Restriktionen gegen Trophäeneinfuhr in Deutschland zu machen. Ja. Ich sag mal, für den Autonomalverbraucher ist auch das Thema Trophäenjagd, der kein Jäger ist, sag ich mal, befremdlich. Mhm. Was man aber nicht vergessen darf, in Afrika lebt man davon. Mhm. Und die Trophäenjagd in Afrika finanziert Wild- und Naturschutz. Ja. Mhm. Das muss man halt differenziert betrachten. Ja.
Es ist ja bei dem Elefant im Endeffekt genauso. Also korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Aber es gibt ja, gerade aus jagdlicher Sicht, ich bin ja auch Jäger, da ist es ja so, dass die beispielsweise die Elefantenabschüsse vom Staat dann im Endeffekt mit Lizenz offiziell verkauft werden. Und dann der Jäger im Endeffekt natürlich auch dieses Tier mit dieser offiziellen Lizenz, die natürlich auch viel Geld kostet, strecken darf. Ist natürlich irgendwo, sagen die Leute, Trophäenjagd. Auf der anderen Seite sind es oftmals Elefanten, die müssen ja über 50 Jahre alt sein. Das heißt, es gibt da auch ganz, ganz, ganz klare Reglementierung mit pH.
Und der
pH.
Kriegt nicht das Elfenbein.
Okay, und er kriegt nicht das Elfenbein?
Nein, das Elfenbein bleibt beim Staat.
Okay.
Das kommt weg. Was meistens in dem Fall gemacht wird, ist dann von dem Elfenbein eine Replika angefertigt wird, die der Jäger mitnimmt. Das Elfenbein bleibt da.
Okay, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich dachte, die kriegen das.
Ja, nein, der Handel ist verboten.
Ja,
du darfst Elfenbein besitzen, was du vor 75, glaube ich, habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, da war, wo du nachweisen kannst, wo es herkommt. Du darfst es aber nicht verkaufen.
Mhm, genau.
Ja. Aber es gibt auch Unterschiede. Aber der Handel mit Elfenbein, das hat den neuesten Regeln komplett untersagt. Mhm.
Vielleicht nochmal gerade auf das Thema, wenn dann jetzt zum Beispiel so ein Tier auch von dem Jäger gejagt wird da unten, dass das Fleisch dann im Endeffekt auch aufgeteilt wird auf die Dörfer?
Das Fleisch wird genommen, um natürlich die Farmarbeiter zu versorgen. Mhm. Ja. Und es gibt viele, viele Farmer, gerade in Regionen, die hergehen und dann prozentual Teile des Fleisches an die örtliche Gemeinschaft spenden. Und quasi so ein Dorf mitversorgen.
Genau.
Außerhalb seiner Farm.
Das ist nämlich einfach mal, dass man das auch als Hintergrund hat, jetzt mal ohne diese Trophäenjagd noch mit in den Fokus zu setzen.
Und die Trophäenjagd in Namibia geht ja nicht nach je größer, je dicker, je schwerer, sondern die geht ja nach Altersklassifizierung. Das heißt, je älter, je reifer. Mhm. Das hat nichts unbedingt mit der Größe der Trophäe zu tun, sondern wie alt war das Tier?
Ja.
Das spielt eine große Rolle.
Und das ist gar nicht so einfach, weil ich habe auch mal mit einem gesprochen, der eine PH, also eine Professional Hunter Ausbildung gemacht hat. Das ist schon gar nicht ohne diese PH-Ausbildung. Ne?
Nee, gar nicht. Ist schwieriger als um einiges schwieriger als der deutsche Jagdschein.
Ja, und da werden ja diese Altersklassen bestimmt.
Richtig.
Okay.
Einmal die Altersklassifizierung, dann, was ein ganz großer Punkt ist, natürlich auskennen mit der Tierpopulation und Schonzeiten, Brutzeiten, Setzzeiten, wie im deutschen Jagdschein, nur noch mal viel spezifischer in die Tiefe rein und Fährtensuche, Fährtenlesen und viel mehr die Trittsiegel und sowas bestimmen. Und wann ist das ungefähr da lang, wie viel waren es, wie alt waren es am Trittsiegel? Das sind halt Sachen, die wir in Deutschland nicht
das
so
kennen wir ja gar nicht mehr, das ist ja klar. Und jetzt bist du jetzt im Endeffekt hingegangen mit deinem Kollegen Daruna und hast gesagt,
was können wir tun, um was für Giraffen zu tun, da die nachdem wir erfahren haben, dass es, sag ich mal, unter 120.000 Giraffen nur noch in ganz Afrika gibt. Mhm. Ja. Und dann saßen wir da und haben überlegt und haben gesagt, eigentlich wollten wir schon immer was Gutes tun. Mhm. So Spenden an eine Organisation, die du nicht kennst, ist immer schwierig. Mhm. Gerade im Thema Afrika, sagst du, du pumpst Geld in irgendwas rein und
weißt nicht, wo es hingeht. Ist auch viel Korruption in dem Land, muss man auch dazu sagen.
Korruption. Und was auch ein großes Problem ist, was mich persönlich stört, dass viele Foundations quasi einen Großteil des Geldes in der Selbstverwaltung versumpfen lassen. Mhm. Ja, zahlen sich exorbitante Gehälter aus. Und in den tatsächlichen Projekten kommen am Ende dann nur noch 20-30% der tatsächlichen Geldsumme an, die gespendet worden ist.
Weil die Logistik und die
Der Rest Sachen. Vorher durchgedreht wird. Ja. Mhm. Und dann kamen wir auf die Idee mit der Namibian Wildlife Foundation und haben gesagt, lass doch mal was gründen. Ich sag mal, die Idee ist so 2-3 Jahre in unseren Köpfen gereift, bis wir dann noch mal ein paar Leute mit der Meer zugesucht haben, die Lust haben, uns da zu unterstützen. Oder, weil du musst ja in Deutschland 7 Personen sein, um
eingetragener Verein
zu gründen, damit du auch eine Gemeinnützigkeit hast und auch großes Thema mit Spendenquittung. Ja, das ist ja für viele wichtig. Und da haben wir uns da ein nettes Team zusammengestellt an Leuten, die dann mit uns gegründet haben. Hagen macht den Vorsitz. Ich bin stellvertretender Vorsitzender und Pressesprecher. Dann haben wir einen aus der Finanzbranche, den Harald, der auch bei uns Finanzvorstand ist. Der Bruder von Hagen ist auch mit im Finanzvorstand. Mhm. Aber es sind alles Leute, die sich mal, sage ich, auch mit dieser ganzen Materie auskennen. Also die Posten damit besetzt haben. Mhm. Ja, und dann ging es los. Nach der Gründung haben wir ein Jahr ungefähr Vorbereitungszeit gehabt, Homepage aufsetzen, Projekte, Ideen sammeln. Und während diesem Gründungsprozess haben wir gesagt, was ist denn eigentlich die Nachhaltigkeit? Jetzt sich nur um Giraffen zu kümmern, bringt es auch nicht, wenn der Rest nicht stimmt.
Ja. Klar,
deswegen haben wir quasi die Namibian Wildlife Foundation auf 5 Säulen aufgebaut. Das eine ist natürlich der Wild- und Naturschutz. Das zweite ist Antidesertifikationsmaßnahmen, also die Wüstenbildung, quasi verwüstete Landschaften, die versanden, rückgängig zu machen und Grundflächen wieder zu renaturieren oder von invasiven Pflanzenarten zu entfernen, weil du brauchst ja auch Grund und Boden, der passt und ordentlich ist.
Ja, klar.
Ja, dass der Wildbestand darauf auch funktioniert. Ja. Mhm. Das ist ein ganz großer Ding. Also man hat ungefähr alle 3 Jahre eine so große Fläche, ungefähr so groß wie Deutschland ist, die verwüstet. Mit Sand versandet in Afrika. Das Thema ist ja Desertifikation und wir machen Antidesertifikation. Ja.
Wie wird das genau gemacht?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu tun. Also, sag ich mal, durch Wasserspeicher, durch Ansetzung von gewissen Pflanzen und Tierarten, um dagegen vorzugehen, Bodenbefestigungen und so weiter und so fort. Dann gibt es die eine Säule, die wir noch haben, ist ein Green Eco Hub, so nennen wir das. Das ist quasi das Wissen sammelt zum Thema Wild-Naturschutz in Afrika und in einem Hub quasi eine Datenfläche anlegt, um Erfahrungsberichte zu sammeln, welche Maßnahmen wurden getroffen.
Wo die Farmer dann selber machen können,
theoretisch. Was hat man experimentiert? Wie war das Ergebnis daraus von dem Projekt XY? Mhm. Und da einfach Daten sammelt und die Daten anderen zur Verfügung stellt, dass sie quasi sehen, die haben schon mal so ein ähnliches Projekt gemacht, wie hat denn das funktioniert und wie haben die das gemacht, ist es in die Hose gegangen, hat es funktioniert?
So eine Case Study.
Ja, so Sachen ist wichtig, damit wir halt das Wissen kostenlos zur Verfügung stellen für Leute, die in anderen Ecken sitzen und sagen, hey, kann man mitarbeiten oder nicht, also das ist ein Punkt. Und dann gibt es ja noch das Thema mit CO2-Bindung, was man in Namibia recht gut machen kann, weil es gibt ja auch viele Flächen, die verbuscht sind. Ja, du willst ja diese invasiven Buscharten nicht haben, sondern hochwachsende Bäume, die Schatten spenden, auch für Tiere. Und dann brauchst du ja, wo Busch ist, ist kein Weideland oder Grasland. Im Endeffekt geht man dann her und entbuscht diese Flächen. Mhm. Das macht man von Hand mit einer Machete. Mhm. Und aus diesem Buschwerk, was man hat, produziert man Pflanzenkohle auf dem Plot, in so alten Metalltins, das köhlert man. Namibia ist ja eh ein großer Kohleimporteur nach Deutschland, aber die Farmer verdienen da nichts dran. Das geht nahezu null auf null raus und der einzige Vorteil, den sie haben, die Kosten sind gedeckt und sie haben die Flächen entbuscht. So, und was wir jetzt machen, haben wir gesagt, wir haben so viel Kohle da stehen, für die, was eine harte Arbeit ist, die herzustellen, in einer wasserarmen Region. So, und wenn du Kohle im Boden einbringst, hast du einen Wasserspeicher und du bindest CO2. Das heißt, gerade heutzutage, wo es darum geht, wieder ein bisschen CO2 einzusparen, kann man halt dort unten sehr viel CO2 einsparen.
Würde ja auf diese zweite Säule dann wieder zurückspielen.
Wieder auf die zweite Säule zurückspielen. Und du hast natürlich die Kohle im Land und sie macht aus kargen Flächen wieder nutzbare Flächen.
Beispiel Brandrodung.
Zum Beispiel, nach einem Buschbrand ist natürlich einerseits negativ, dass dein ganzes Waldland weg ist, aber im Kreislauf, im Jahr drauf, kommt da viel mehr Gras hoch durch die ganze Asche.
Machen die nicht auch die Bushing mit Feuer teilweise?
Es gibt es in gewissen Regionen, aber das Problem ist halt, du musst es halt kontrollieren.
Genau, das ist oft das Problem, genau. Und dann brennt dir sonst der Baum weg, die Akazie oder sonstiges. Und das will man ja dann auch nicht wahrscheinlich.
Genau. Und was halt noch die fünfte Säule bei uns ist, ist die Green Future Baumschule. Das ist ein Projekt, was jetzt dieses Jahr startet, wo wir quasi in einer Baumschule von uns anfangen, Baumsetzlinge selber zu pflanzen, ja, und die dann auf den Flächen wieder eingraben.
In Deutschland oder in Afrika?
In Afrika.
In Afrika.
Um dann, wo wir entbuscht haben, zum Beispiel Baumsetzlinge zu setzen mit hochwachsenden Bäumen wieder, wo vorher Kohle eingebettet worden ist. Wir haben 2024 im Juni in der Kalahari-Wüste in der Wüste eine Projektfläche angelegt, wo wir quasi Baumsetzlinge in Kohlebett in der Wüste eingepflanzt haben, kurz vor der Regenzeit.
Und?
Kurz nach der Regenzeit. Beim Anpflanzen, das waren nur 5 Setzlinge zum Testen, wir haben die jeweils mit 10 Liter Wasser in dem Kohlebett gegossen und dann haben wir die erst wieder ein Jahr später angeschaut. Alle 5 sind angegangen, alle 5 waren doppelt so groß. Hat funktioniert.
In der
Kalahari
Wüste. Also schlechteste Bedingungen.
Schlechteste Bedingungen. Die haben, wie gesagt, einmal angewässert beim Pflanzen. Ein Jahr ist keiner dahin, hat sich nichts angeschaut. Ein Jahr später hat es dann eine Regenzeit wieder mitgenommen. Gut, das sind natürlich auch Baumsetzlinge und sowas wie Akazien, die halt das auch aushalten mal eine Zeit lang ohne Wasser. Mhm. Ja. Aber durch diese Nährstoffe in der Kohle, durch den Wasserspeicher in der Kohle, sind die Dinger angegangen, waren ein Jahr später fast doppelt so groß. Sag ich mal, von Setzlingen, die so 40 Zentimeter waren, haben wir danach 80 Zentimeter hoch und einen Meter breite kleine Büsche gehabt, die dann zu hochwachsenden Bäumen werden. Das hat astrein funktioniert.
Krass.
Ja. Und was natürlich ein Vorteil ist mit der Kohleeinbringung in den Boden, dass du wieder landwirtschaftliche Flächen in kargeren Regionen machen kannst. Wenn du jetzt eine Region hast, die viel Wasser hat, wo du auch bewässern kannst, weil das ist das A und O für Landwirtschaftsfläche, kannst du dann damit wieder anfangen, Getreideäcker anzulegen, weil das Wasser nicht direkt wegläuft. Auf der Kohle, genau.
Auf der Kohle.
Und im Endeffekt
also quasi ein natürlicher, neuer Boden.
Genau. Oh, ja. Okay. Wenn du jetzt eine Ackerfläche anlegst, dann ziehst du halt ungefähr so 20 Zentimeter den sandigen Boden bis 30 Zentimeter schiebst du den weg mit einem Bulldozer. Ja. Ja. Dann schiebst du die Kohle da drüber und schiebst von der anderen Seite wieder den Sandboden drüber. So bringst du die ein. Das ist jetzt nicht so, dass du da Riesenlöcher graben musst. Beim Baumpflanzen wiederum graben wir so 30, 40 Zentimeter tiefe Löcher, wo dann die Kohle reinkommt, da der Setzling reinkommt und dann der Boden drüber. Das ist händisch. Ja, und dann haben wir angefangen. Im Januar 2025 sind wir an die Öffentlichkeit gegangen quasi damit, mit diversen Spendenkampagnen.
Ist auch noch nicht so lange her.
Ja, ist jetzt ein Jahr, genau. Ja. Und dann haben wir nach kürzester Zeit die ersten 11 Giraffen umsiedeln können.
Gib mal so ein Beispiel, wie so eine Giraffenumsiedlung abläuft.
Ja, das ist die Giraffe an sich kostet kein Geld. Ja. Weil wir nehmen Jungtiere quasi, also was wir machen ist, wir sammeln aus verschiedenen Ecken Jungtiere und setzen die zusammen in einem Geschlechterverhältnis, meistens 2:6, also 2 Bullen, 6 Kühe, mit verschiedenem Genpool wieder auf eine freie Fläche und sammeln da einen neuen Familienverband an, der sich dann da wieder ausbreiten, fortpflanzen kann, aber einen sauberen Genpool hat, wo wir dann wieder gegen das Inzest vorgehen. Mhm. Und die Giraffe an sich ist nicht das Teure.
Vielleicht mal ganz kurz dazu nochmal einhaken. Wie alt ist so ein Tier, wenn ihr das umsiedelt?
Wir siedeln die meistens so zwischen 2 und 3 Jahren.
Also sind, weil das ist jetzt, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Viele denken jetzt, man nimmt der Mutter das Baby weg.
Nein.
Das ist nicht der Fall.
Ja, zwischen 2 und 3 Jahren, sind die abgestillt, sind selbstständig. Und,
also ein Jugendlicher.
Ein Jugendlicher, genau. Und das Wichtige ist, dann haben sie noch eine Größe, wo sie in den Wildtrack reinpassen zum Transportieren.
Ja, ist auch ein Thema. Ja.
Nicht, dass du die dann so wie bei Hangover unter der Brücke durchfährst. Nee, also müssen schon jüngere sein, weil dann gehen die noch auf den LKW drauf und du kriegst so auf dem LKW 6 bis 8 Giraffen. Mhm. Ja. Und das kannst du dir vorstellen wie ein ganz großer Pferdetransporter, der hinten eine große Rampe hat. Und,
oben offen, ne?
Ist zu.
Ist zu.
Hat ein Gitter oben drin, aber die können rausschauen und da wird transportiert. Das Problem ist, so eine Giraffe zu fangen. Also du brauchst einen Hubschrauber, jetzt fängt schon mal an. Okay. Ja. Da gibt es aber dann Hubschrauberpiloten vor Ort, die man buchen kann. Mhm. Mit dem Hubschrauber werden quasi...
Die machen ja auch das Game-Counting.
Also genau, richtig.
Game-Counting oder Kudus-Impfen oder sowas, und dann machen die ja meistens dann auch.
Aus dem Heli. Ja. Im Endeffekt, der Hubschrauber treibt die Giraffenherde. Und dann baust du einen Trichter aus verschiedenen Lappen. Ja, also nicht Lappen, sondern Decken. So ein Deckentrichter, die so verschiedene, immer spitz zulaufende, sag ich mal, Decken haben. Und in diesen großen Kessel versuchst du mit dem Heli so eine Herde reinzutreiben. Wenn die Herde kommt, hast du zwei Jeeps hinten, wo zwischen den beiden Jeeps so ein dicker Spanngurt oder ein dickes Seil gespannt ist. Die fahren dann von hinten hinter die Herde und schieben dann nochmal mit an, dass die in diesen Trichter gehen, und der Trichter wird immer mehr Lappen, Lappen, Lappen zusammen, und am Ende von dem Trichter geht's auf einen LKW oder in einen Camp rein, wo du durchsortieren kannst. Zwischendurch schiebst du halt die Giraffen wieder raus, die nicht mit rein sollen, und am Ende kommen genau die, die du brauchst, die ein, zwei, und rutschen direkt über den Kessel, der gebaut ist aus Lappen, auf den LKW drauf.
Mhm. Ja. Oh, dann, ja, das hört sich so einfach an, ne?
Es hört sich so einfach an, ist ziemlich aufwendig. Mhm. Und dann kommen die auf den Camp, bis wir 6 bis 8 zusammen haben, weil es lohnt sich immer erst, wenn ein LKW voll ist, von den Kosten her. Und dann werden die quasi wieder verladen, wenn alle zusammen sind, aus den verschiedenen Ecken. Da guckt auch mal ein Tierarzt noch drüber.
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, ja.
Der Veterinär. Und dann werden die auf dem LKW auf den Plot. Bei uns auf der Instagram-Seite unter Namibian Wildlife Foundation findet man viele Videos.
Verlinken wir hier auch nochmal unterhalb des Videos,
definitiv. Da sind Videos von den letzten Umsiedlungen zu sehen, wie das so funktioniert und wie die auch entlassen werden in die Freiheit. Und Giraffen sind ja eigentlich recht zahme und liebe Tiere. Also ich habe es jetzt das letzte Mal geschafft, die Herde, wo ich dabei war, im September 25, die wir rausgelassen haben, da war ich jetzt im Dezember wieder, und da konnte ich zu Fuß bis auf fast 40 Meter rangehen. Ja.
Okay.
In der freien Wildnis.
Okay. Das heißt, die sind im Endeffekt
an Menschen gewöhnt, keine Autos.
Ja, gut, haben ja auch keinen natürlichen Feind dann an uns als Mensch.
Und passt das. Die Herde, die ist sehr gut angegangen. Also die sind am Wachsen, und wir gehen davon aus, dass die ab nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres dann.
Macht ihr dann nochmal so Tests, dass ihr mal nochmal eine zum Beispiel fangt, um zu gucken? Oder kann man das von außen schon beobachten?
Man kann von außen alles beobachten, ob Vitalzeichen von dem Tier gut sind. Wir versuchen die halt so in Ruhe zu lassen, wie es geht, um sie nicht zu stressen. Es sind immer noch Wildtiere. Und das Schöne ist halt, wenn dann, wenn man da fährt und die einen beobachten und so die Köpfe aus dem Gebüsch strecken und am Mampfen sind, das sieht schon toll aus. Ja.
Krass, da weiß man auch, was man getan hat, ne?
Ja.
Jetzt mal unabhängig von so einem Projekt in der Wüste, was natürlich auch geil ist, ne? Man kennt das als Kind früher, man hat irgendwas gepflanzt und nach so ein paar Wochen hat man gesehen, okay, es kommt was. Und jetzt stellt er das in der Wüste vor, nochmal so. Also, das ist ein Projekt, müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Wir haben ja noch was zusammen vor, aber da muss ich unbedingt mal mit.
Ja.
Also, weil das ist, wo man kann sich das vorstellen. Ich habe ja die Videos auch gesehen, aber das ist eine Arbeit, das ist ein Herzensprojekt, ne?
Ja.
Wenn man das sieht und wenn man dann auch sieht, dass man selber eine neue Population geschaffen hat und diese neue Population natürlich dann auch die Zahl, die wir eben genannt haben, ja auch erhöht. Ne?
Richtig. Und unser Ziel ist es halt immer weiterzumachen, immer zu erhöhen, irgendwann so viele eigene Herden zu haben, dass wir aus denen wieder ziehen können und die dann immer miteinander wieder durchmischen.
Ja.
Und das ist halt schön zu sehen, dass man das nach so kurzer Zeit so diese Projekte Früchte tragen und man sieht, wie die dann da stehen.
Mal ein ganz kurzer Punkt dazu. Es ist nämlich, glaube ich, auch für viele interessant. Das kann man ja wahrscheinlich nicht einfach mal so machen.
Nein.
Also wenn ich jetzt nach Afrika gehe, Beispiel, ich gründe jetzt einen Verein, so nenne das auch, Namibia Wildlife Foundation, gehe jetzt nach Afrika und sage, hier, ein Farmer, ey, ich siedle dir deine Giraffen um auf eine andere Farm. So, also bei mir ergeben sich da ganz viele Fragezeichen. Punkt 1. Wie finde ich die richtige Farm, die das will? Die wollen es ja anscheinend, hast ja gesagt. Die ganze Logistik, die da hinten dran steckt. Du brauchst die Autos. Du sagst gerade, da fahren zwei Autos. Ja, das macht der Farmer ja auch nicht for free.
Nein.
Mal. So, du brauchst die Hubschrauberpiloten. Ich weiß, was eine Hubschrauberstunde kostet.
Ja.
Das ist teuer. Und klar, Thema Spenden, da können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen. Das ist ja ein Thema, was natürlich auch dafür sorgt, dass ihr die Arbeit durchführen könnt. Aber was ich sehe, ist, diese ganze Logistik, die hinten dran steckt, und ich gehe mal davon aus, da gibt es auch einige Regularien.
Ja, also was man macht, es gibt in Namibia Wildfänger, die man beauftragen kann, Wild zu fangen. Mhm. Entweder besorgen die das irgendwo und das ist alles staatlich genehmigt. Die haben die ganzen Permits, die sie brauchen. Mhm. Die sind anerkannt seit Jahren im Business. Mhm. Und das sind natürlich Vollprofis. Die können sich perfekt mit Wildtieren aus, auch dass nichts passiert und die Tiere nicht zu gestresst
werden. Wie ein Dienstleister da.
Wie ein Dienstleister, genau. Mhm. Und wir nehmen natürlich diese Dienstleistung mit in Anspruch, weil meistens die Wildfänger auch das Equipment da haben, die Helis und die Autos. Und wenn man die Kosten jetzt runterbricht, eine Giraffenumsiedlung lohnt sich erst ab 6 bis 8 Tieren, immer um einen LKW vollzukriegen, weil die Kosten sind immer die gleichen, ob da eine oder 6 draufstehen.
Ja, klar.
Und wenn man das so runterbricht, ja, alle Kosten, und wir haben das mal versucht, so auf ein Tier quasi runterzubrechen, was brauchen wir an Spenden, um eine Giraffe umzusiedeln? Wir warten halt immer, bis wir 6 bis 8 Tiere von den Spenden zusammen haben, um dann das en bloc zu machen.
Macht Sinn, ja.
Dann kannst du das beziffern auf circa roundabout 1.800 Euro pro Tier. Ja, da sind die Kosten mitgedeckt.
Also sagen wir mal 12.000 bis 15.000 Euro für 6 Tiere.
Ja.
Oder sagen wir mal bei 8 Tieren dann ein bisschen mehr noch.
Ja.
Aber dass wir sagen, das braucht ihr an Spenden, damit das sich, ist natürlich auch, also jetzt, wo alle hier mal zuhören, ne, denkt dran, auch 10 Euro, auch 1 Euro ist eine Spende und hilft.
Die, die meisten Spenden, die so eine Foundation tragen, sind nicht der Unternehmer, der einmalig 10.000 Euro spendet.
Den Kleinen.
Sind die Kleinen. Das ist der Kollege aus der Ecke, der eine Emotion für Tiere hat und sagt, ich spende monatlich 5 Euro und mache einen Dauerauftrag. Mhm. Und jeden Monat 5 Euro. Das sind die Spenden, die eine Foundation trägt, die die tägliche Arbeit finanziert. Der Großspender oder die Firma, die dann mal um die Ecke kommt und einmal richtig den Geldbeutel aufmacht, die stopft Löcher. Tragen tut sich das nur in
zum
der
Beispiel
Basis.
Zum Beispiel ein Projekt dann.
Ein Projekt.
Ja, es wird da was kommt, Neues gebraucht.
Es gibt
gebraucht,
manchmal Projekte, die werden dann von einer Person übernommen oder einer Firma. Mhm. Ja, aber das ganze Grundding, 80% der Arbeit trägt sich nur durch Kleinspender, die 5 bis 10 Euro oder 20 Euro monatlich spenden. Per PayPal, Dauerauftrag oder sonst was.
Geil, werden wir auch einer von übrigens. Also, mach das. Wir verlinken hier drunter auf jeden Fall mal alles, damit hier gespendet werden kann. Es ist eine geile Geschichte, ihr hört's. Wir
Das Schöne bei uns ist, wir machen es ehrenamtlich. Ich zahle mir kein Gehalt. Die anderen 7 zahlen sich auch kein Gehalt raus. Von uns hat keiner was davon. Im Gegenteil, wenn wir im Land sind, unten, ich zahle mein Essen selbst, ich zahle mein Hotel selbst, aus privater Tasche, genauso wie die anderen. Und die ganzen strukturellen Sachen im Hintergrund tragen wir ehrenamtlich. Ja? Das heißt, bei uns fließen das Geld in die Projekte rein und was zum Projekt dazugehört. Sachen, die zum Projekt dazugehören, ist ein Autoeinsatz. Zum Beispiel ein Auto mussten wir am Anfang kaufen, damit wir auch vor Ort durchs Outback dort fahren können. Logisch. Ja, da haben wir jetzt aber nicht den Neuwagen von der Ecke genommen, sondern wir haben lang gesucht, um auch da, wir gucken und sind immer sehr darauf bedacht, kein Geld sinnlos zu verschwenden. Und wir haben jetzt zum Beispiel für unser Auto, was dort steht, 5.000 Euro bezahlt und das hat einen guten Zustand, das hat lang gebraucht zum Suchen, aber ich finde, für 5.000 kann man vertreten, ein Auto zu haben.
Ja, natürlich, klar.
Das steht da unten und wenn wir selber nicht da sind, wird das Auto auch auf dem Platz mit benutzt für die Projekte.
Habt ihr da unten mittlerweile eine Base?
Die Base ist jetzt gerade in Gründung. Ich war jetzt am Wochenende unten schnell für ein paar Gespräche. Es war auch wieder ein Höllentrip. Donnerstag hin, Sonntag zurück. Ja, mal schnell eben nach Namibia geflogen.
10, 11 Stunden.
Ja. Gespräche geführt. Und jetzt gründen wir die Dependance auf namibianischem Boden.
Okay,
die das auch heißt, ähnlich wie in Deutschland auch wieder 7 Direktoren, sagt man, dazu braucht.
Okay, also quasi ein namibianischer Verein.
Genau, namibianische NGO, also Non-Government Organization.
Okay.
Mit
okay.
Anerkannt vom Staat. Bis jetzt machen wir das alles aus Deutschland raus, das ist auch kein Problem. Und man kennt uns dort mittlerweile schon.
Ist wahrscheinlich aber ein Problem, dann auch teilweise Ressourcen zu beschaffen.
Ja.
Von Deutschland nach Namibia. Und es wäre einfacher, wenn ihr jetzt beispielsweise als namibianischer Verein auftretet, noch zusätzlich. Das wird ja wahrscheinlich ein Add-on nur sein.
Das
ne?
ist ein Add-on, genau. Die Hauptverwaltung läuft über Deutschland und wir brauchen auch den Sitz in Deutschland wegen der Gemeinnützigkeit, damit wir halt auch
deutsche Spenden entgegennehmen
können.
Unsere
Spender, wir sind Deutsche und unsere Spender aus Deutschland kommen, dann braucht der Deutsche hier auch jeder Unternehmer, für den ist es attraktiv mit der Spendenquittung, dann bewegt man die Leute eher zum Spenden, wenn sie
natürlich
einen Vorteil davon haben. Ja?
Klar.
Und natürlich haben wir Transparenzberichte und alles und wir sind da ganz offen und jeder kann bei uns in die Buchhaltung schauen. Ich habe da nichts zu verbergen.
Ja, geil.
Weil ich versuche selbst für mich den Anspruch zu
haben. Das ist
nämlich
oft ein Thema. Ne? Also wenn man jetzt mal spendet, man will ja auch, dass die Projekte dann dementsprechend auch gut ankommen. Deswegen spenden auch viele an Kidsrettungsvereine, weil sie da sehen, zum Beispiel ein Kidsrettungsverein macht aktiven Tierschutz. Und wenn man dann eure Videos sieht und sieht, was da in Namibia gemacht wird, jetzt kann man natürlich sagen, was interessiert mich das Tier in Namibia.
Ja.
Aber wenn man natürlich auch tierlieb ist und sagt, du pass auf, ich möchte Projekte unterstützen, dann ist das ja grundsätzlich egal, in welchem Land du Projekte unterstützt.
Richtig.
Nur auch vielleicht in Namibia, weil ich sag mal, unsere Liebe zum Tier hört ja nicht an der Ländergrenze auf.
Richtig.
So. Und wir können ja auch sagen, ich mache 5 Euro für Giraffen in Namibia oder für die Wildlife Foundation. Ich gehe aber auch beispielsweise hin und unterstütze noch jeden Monat mit 5 Euro meinen Tierpark hier bei uns vor Ort, wo beispielsweise, weil ich bin jetzt so Zoos, nehmen wir jetzt mal weg das Thema, aber wenn ich jetzt einen Tierpark hier habe zum Beispiel, wo ich auch oft sehe, dass verwaiste Tiere dann aufgenommen werden und wieder aufgepäppelt werden, um wieder auszuwildern, ist das auch eine gute Geschichte. Man kann ja auch mit denen reden, was die dann im Endeffekt machen, ne?
Ja, genau. Aber ich sag mal, wir haben auch das Modell ja, dass man bei uns auf der Homepage auch Giraffenpatenschaften und sowas in verschiedener Höhe haben kann. Wir haben zum Beispiel echt einige, die eine volle Giraffenpatenschaft für 1.800 Euro übernehmen. Das wäre quasi die volle Umsiedlung für ein Tier. Und dann darf auch derjenige dem Tier einen Namen geben, kriegt eine Urkunde und kriegt immer Updates, wo sein Tier steht, was sein Tier macht. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, haben wir auch Leute, die sagen, ach, nächstes Jahr will ich mal Urlaub in Namibia machen und will mal meine Giraffe anschauen.
Ich will meine Giraffe besuchen,
ja, auch geil. Auch dafür haben wir Möglichkeiten, das ist kein Thema, können wir alles organisieren. Ja. Kann man dann hin und sein Tier angucken in freier Wildbahn.
Ja, mega, mega.
Und da gibt es verschiedene Patenschaftsmodelle. Und natürlich, was jetzt neben, jetzt fehlt noch die letzte Säule, vier haben wir jetzt besprochen, ja, ist dann Anti-Poaching und...
Genau. Ich würde sagen, wir starten gleich ins Anti-Poaching rein, ja, dass wir mal erklären, so was ist Anti-Poaching, wie helfen Drohnen auch mit dabei und was kann man alles tun, vielleicht auch in Bezug auf die Nashörner.
Ja,